ARD Sounds.
Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Komm mal rein. Ich zeig dir mal, wie diese neue Musikwelt jetzt hier funktioniert.
Wenn Damon Albarn irgendwas macht, dann macht er das richtig.
Eine fiktive Band. Eine, die musikalisch wirklich alles machen kann, was sie will. Und zack, da waren sie, die Gorillas.
Es heißt, sie soll einen Gitarrenriff gespielt haben, das klingt wie 200 Dämonen, die auf Arabisch schreien. Und sie endete dieses Gitarrenriff mit einem Karatetritt.
Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das ist für den Frank so eine Therapiestunde für unsere Generation.
Ja, wir müssen hier alles loswerden.
Ich bin Frank König, hallo. Es gibt Bands, die gibt's gar nicht. Jedenfalls, wenn man davon ausgeht, dass eine Band eine halbwegs kontinuierliche Besetzung braucht. Gesichter, die man kennt, Typen, die für was stehen. Oft ist das ja viel mehr als nur die Musik. Musikerinnen und Musiker sind Identifikationsfiguren. Manchmal authentisch und aus sich selbst heraus gewachsen. Bands wie die Beatles, die Stones, Nirvana, R.E.M., Oasis oder Blur, um nur einige Beispiele zu nennen. Dann gibt's zusammengecastete Acts, die von der Plattenindustrie quasi auf dem Reißbrett entstehen. Anschließend werden für das Projekt die passenden Leute gesucht. Die meisten Girl- und Boybands sind so entstanden. Aber was ist daran authentisch und was ist Show? Was kann man überhaupt glauben, wenn man heute vor YouTube oder TikTok sitzt oder eben vor 25 Jahren vor MTV? Solche Gedanken waren auch bei Blur Mastermind Damon Albarn im Spiel, als er zusammen mit seinem WG-Genossen, dem Illustrator und Comic-Künstler Jamie Hewlett, einen Tag mit MTV-Schauen verbracht hatte. Warum nicht eine virtuelle Band gründen? Echte Musik von erfundenen Charakteren, Comic und Pop in einem sozusagen die Geburtsstunde der Gorillas. Jeder weiß, es ist fake, aber vielleicht ist deshalb die Musik besonders authentisch. Klar, Clint Eastwood war das vom selbstbetitelten Debütalbum der Gorillas. Mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge ist es 25 Jahre her, dass Gorillas in die Plattenläden gekommen ist. Am 26. März 2001 ist das Album in Europa erschienen. Es ist ein großer Erfolg geworden. Weltweit über 7 Millionen verkaufte Exemplare und das mit einem wilden Stilmix. Ich zitiere mal aus dem englischen Wikipedia. Kritiker haben das Album als Alternative Rock, Lo-Fi, Dub, Hip-Hop, Trip-Hop und Art-Pop mit Elementen aus Punk-Rock, Rap, Rap-Rock, Art-Rock, Britpop, Latin und Bubblegum-Pop beschrieben. Oh mein Gott, mindestens genauso verwirrend ist die fiktive Story der Band. Wir kommen gleich noch drauf zu sprechen. Es ist wirklich völlig verrückt. Und wenn ich wir sage, dann meine ich Patrick Schütz aus der SWR1 Musikredaktion. Hallo Pat.
Guten Tag, mir raucht jetzt schon der Kopf.
Und wir haben Besuch heute. Bei uns ist die Musikjournalistin und Moderatorin Bianca Hauder. Herzlich willkommen, Bianca. Schön, dass du mal wieder bei uns im SWR bist. Und noch schöner, dass du bei den Meilensteinen bist.
Hallo, es freut mich auch sehr, hier zu sein, in den heiligen Hallen der Meilensteine. Deswegen danke für die Einladung.
Ja, man sieht es nicht. Eigentlich ist hier alles verkleidet mit großem Marmor und sonst irgendwas.
Diamanten,
genau. So ist es in unserer Vorstellung. Ja.
Unter anderem hat Andreas Zweigler einen Meilenstein in SWR.de geschrieben und Gorillas vorgeschlagen. Danke dafür. Wir gehen jetzt mal zurück ins Jahr 2001. Wenn wir gleich über Animation reden, über eine virtuelle Band und die ganzen digitalen Gimmicks, die auf dem Gorillas-Album mitgeliefert worden sind, vom Bildschirmschoner bis zu kleinen Videoclips, darf man nicht vergessen, das war eben erst 2001. Das war das Jahr, in dem der iPod rausgekommen ist. Von Smartphones war da noch gar nicht die Rede und von KI und virtuellen Bands sowieso nicht. Die lässt ja heute quasi Bands aus dem Nichts entstehen. Das alles gab es nicht. Dass Animationsfilmen die Zukunft gehört, wurde klar mit so vielen neuen digitalen Effekten im ersten Teil des Herrn der Ringe oder in Harry Potter und der Stein der Weisen und natürlich bei Shrek, alles Kinohits des Jahres. Leider passt sich auch der Terror den Geflogenheiten des aufgehenden Digitalzeitalters an. Die Anschläge vom 11. September sind wie gemacht für eine perfide weltweite Medienkampagne des Terrorpaten Osama Bin Laden und seines Al-Qaida-Terrornetzwerks. 2001 kommen auch Zweifel am ewigen Fortschritt des damals noch jungen Internets auf. Die Dotcom-Krise löst eine weltweite Wirtschaftskrise aus. Und Wikipedia ist auch ein Kind von 2001. Heute kaum vorstellbar, dass man damals oft noch fette, gedruckte Lexika zu Rate gezogen hat. Wir hatten es davon bei den Meilensteinen. Daft Punk bringen 2001 Discovery raus. Und das habe ich bei den Kollegen und Kollegen von laut.de gelesen. Etwas sehr Schönes, wie ich finde, passend zu dem Album von den Gorillas. Daft Punk tragen in der Öffentlichkeit Masken. Die Gorillas gehen noch einen Schritt weiter. Sie existieren nur als gezeichnete Figuren. Nummer 1 der deutschen Jahres-Single-Charts ist 2001 diese Nummer hier.
Man kam nicht dran vorbei.
Keine Chance. Ich hab's jetzt wieder im Kopf.
Oh Gott.
Perkussive gute Laune aus Dänemark, Played Alive, the Bongo Song vom Safri-Duo. Der nächste 2001er Meilenstein kommt von Blink-182, Take Off Your Pants and Jacket. Pat freut sich hier schon, hat die Arme hochgerissen. Sprechen wir, wenn alles glatt läuft, Anfang Juni drüber.
Meilensteine sind eine Produktion von SWR1.
Zurück zu den Gorillas, Bianca. Erzähl uns die Vorgeschichte zum Album.
Die hat in vielerlei Hinsicht mit Neuanfängen zu tun. Wir stellen uns vor, es ist 1997, da war der Britpop gerade so im Fade-out oder manche sagen vorbei. Wir hören noch Blur mit Blur und Song 2 und gleichzeitig gehen auch bei Dame Alban und auch bei Jamie die Beziehungen in die Brüche. Ich weiß nicht, vielleicht erinnern sich manche, das Traumpaar des Britpop war damals Damon Albarn und The First Lady of Britpop, wie sie die britische Musikpresse nannte, die Frontfrau der Band Elastica, Justine Frischman. Vor Elastica übrigens die erste Gitarristin von Suede. Mhm. Jamie Hewitt dagegen war bis zu seinem großen Breakup mit Jane Oliver liiert. Die hatte auch eine enge Verbindung zu Blur. Sie war nämlich die Ex-Freundin von Gitarrist Graham Coxon. Und irgendwie ist Graham Coxon auch jetzt selber daran schuld, dass Jamie und seine Ex Jane zusammengekommen sind. Denn Graham war mega Fan von Jamie Hewitt und seiner Comicserie Tankle. Reden wir später nochmal drüber. Die ist dann ab 1988 im berühmten britischen Comic-Magazin Deadline erschienen. Und Graham wollte Jamie unbedingt kennenlernen, war so ein Fanboy und hat deshalb ein Interview mit Blur für Deadline vorgeschlagen. Wer jetzt denkt...
Das fängt ja schon sehr spannend an. Moment, ich mache mir mal ein Mindmap, wie Katharina immer macht.
Ja, und jetzt denkst du auch, warum? Jamie Hewitt, der war doch gar kein Musikjournalist. Stimmt. Aber die Philosophie von diesem Underground-Magazin war eben, Popkulturjournalismus mit Underground-Comics zu verbinden, sodass auch eben die Comiczeichner damals Artikel geschrieben haben. Und so kam es zu diesem berühmten ersten Zusammentreffen von Damon Albarn und Jamie Hewitt, was nicht so grandios wurde, wie sich das Graham Coxon vorher gedacht hatte, weil es gibt Teile dieses Interviews zum Nachlesen und die sind, sagen wir mal, bis wenig professionell und sehr skurril. In diesen 3 Stunden in diesem Interview ging es um UFOs, es ging um den Mond, es ging um Loch Ness, zeitweise um Nahtoderfahrung, Astrophysik und Geister. Und um Musik, da ging es eher weniger. Und hauptsächlich hat Jamie Hewitt mit Schlagzeuger Dave Rowntree oder Graham Coxon gesprochen, denn Damon und er haben eigentlich gar kein Wort Austausch gehabt, weil sie sich gar nicht mochten. Und Damon Albarn hat auf eine Antwort sogar mal komplett geschwiegen. Da war gar nicht irgendwie dran zu denken, dass die beiden mal zusammenkommen. Bis heute sagen beide, dieses Zusammentreffen war eine absolute Katastrophe. Und im Magazin The Observer hat Jamie die Situation mal so beschrieben. Wir haben uns überhaupt nicht verstanden. Ich hielt ihn für ein arrogantes Arschloch und er hielt mich für einen ziemlichen Idioten. Aber das ist am Ende auch völlig egal. Denn das Wichtigste ist, Graham Coxon hat dafür gesorgt, dass ich Damon Albarn und Jamie überhaupt kennengelernt haben und sie so dann später 1998 in eine gemeinsame WG gezogen sind und eben die Gorillas gründen konnten. Und die Idee so zu
jetzt
den Gorillas.
Jetzt übrigens auch der Kopf.
Siehst du?
Und
jetzt
wir sind
schon.
Noch nicht mal eingestiegen.
Die Idee zu dieser Band kam übrigens aus einer absoluten Frustration, als die beiden dann mal wieder gemeinsam auf der Couch zusammengesessen haben und MTV gebingewatcht haben und sich dachten, was läuft denn da eigentlich für ein Schrott? Oder wie Jamie wortwörtlich gesagt hat, wenn man MTV zu lange schaut, ist es wie die Hölle, da ist nichts mit Substanz. Was er damit meinte, war natürlich der Peak der durchgestylten Musikvideos, von denen du, Frank, gerade schon gesprochen hast, von den Boybands Backstreet Boys über NSYNC. Und genau das hat die so fertig gemacht, dass sie einen Gegenentwurf erfunden haben. Eine Band, die eben genau das nicht ist. 4 Musiker, die es gar nicht gibt. Eine fiktive Band. Eine, die musikalisch wirklich alles machen kann, was sie will. Und zack, da waren sie, die Gorillas.
Pat, es wurde ja gerade von Bianca schon angesprochen, es ist eine fiktive Band und es gibt eine Story rund um diese fiktive Band, die natürlich auch wieder fiktiv ist. Und mir ist das bei der Recherche so gegangen, ich habe manchmal nicht so ganz auseinanderhalten können, was ist denn jetzt realistisch, was ist wirklich Fakt und was ist Geschichte. Es ist Wahnsinn. Erzähl uns ein bisschen was über diese Backstory von dieser Band Gorillaz.
Das, was man ja auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn Damon Albarn irgendwas macht, dann macht er das richtig. Also hat er nicht einfach nur von seinem Kumpel oder mit seinem Kumpel zusammen diese Charaktere entworfen, sondern natürlich haben die eine richtige Hintergrundgeschichte, wie sie zu dieser Band geworden sind, wie die Band sich entwickelt hat. Und eins vorweg, kleiner Disclaimer, wenn man sich diese ganze Bandgeschichte angucken möchte, es gibt inzwischen 7 Phasen. Die Band entwickelt sich mit jedem Album weiter. Wenn man sich die Zusammenfassung, nur die Zusammenfassung bei YouTube angucken möchte, von der Band von damals bis heute, geht das Video 1,5 Stunden. So, deshalb nur, wir besprechen heute nur Phase 1, also nur das, was zu diesem Album gehört. So, beziehungsweise wie ist diese Band entstanden, diese fiktiven Charaktere. Also fangen wir mal an. Es gibt 4 Leute. Wir fangen bei dem Kopf der Band an. Das ist nämlich Murdoch Nichols, das ist der Bassist. Und der, da weiß man nicht so, seit wann es den gibt. Entweder er ist ein halber Dämon und es gibt ihn seit Anbeginn der Zeit. Oder, ein anderes Video sagt, er ist 1966 geboren.
Ja, wäre, mein Jahrgang.
Wäre also dann, genau, 60 Jahre alt inzwischen. Ja. So.
Es ist nicht gut ausgeschlossen, dass auch du was damit zu tun hast.
Ja, genau, ich fürchte auch.
Wir wissen nicht, die Geschichte
vielleicht
der Gorillaz.
Vielleicht existiere ich gar nicht.
Genau, die Geschichte der Gorillaz ist ja auch noch nicht auserzählt. Vielleicht bist du ja das 5. Bandmitglied der Gorillaz. Keine Ahnung, mal schauen. Yeah. Wir bleiben jetzt erstmal bei Murdoch Nichols, dem Bassisten. Also das geht los. In der Schule war er damals ein Mobbing-Opfer, hat oft eins drauf bekommen. Ihm wurde 2-mal die Nase gebrochen. Das war nicht das letzte Mal, dass ihm die Nase gebrochen worden ist. Sein Ziel war Murdoch Nichols, er wollte in der größten Band der Welt spielen. Was macht man dafür? Paganini hat es getan, Murdoch Nichols hat es getan. Er hat seine Seele an den Teufel verkauft dafür. Das erklärt vielleicht auch die Kette, die er um den Hals trägt mit dem umgedrehten Kreuz. Außerdem hat er von dem Teufel noch seinen Bass bekommen. Er ist der Bassist, der Bass heißt übrigens El Diablo. Also Murdoch wird auch immer wieder so als unsterblich geschrieben und viele sind sich einig, dass auch das auch der Grund ist, warum er nämlich grün ist. Er hat eine grüne Haut, weil er nämlich eben unsterblich ist und weil sein Kadaver verrottet. Ist ein bisschen eklig, aber naja, also er wohnt halt in diesem Kadaver und wird aber auch immer grüner, weil er halt immer diese Verrottung immer weiter fortschreitet. Also, es kann aber auch signalisieren oder es schwingt so ein bisschen mit, dass es natürlich einfach daran liegt, dass er so ein Rockstar Typ ist. Also er stinkt, er ist ein Bad Boy Typ, er trinkt zu viel Alkohol und das ist natürlich, wirkt sich auch schlecht auf die Gesundheit aus. Also ich bin davon von zu viel Bier noch nie grün geworden, aber ich weiß ja nicht, wie viel Murdoch so
kurzzeitig
getrunken
hat. Vielleicht.
Naja, also das ist oder das. Blau. Also er ist der Rock'n'Roll Bad Boy. Ja. So, jetzt kommen wir zu Stuart Harold Pott oder 2D, dem Sänger der Band. Der ist der schmerzmittelsüchtige Sänger der Band übrigens. Der wird, als er in so einem Geschäft gearbeitet hat, wird er von Murdoch angefahren, also von Murdoch Nichols, der bei einem Raubüberfall durch diese Schaufensterscheibe knallt. Durch die, und dann dabei fährt er halt Stuart an und durch diese Verletzung, die er am Kopf bekommt, wird das eine Auge schwarz von 2D. Das heißt, er hat ein schwarzes Auge und es passiert noch mehr. Stuart wird katatonisch. Also der befindet sich in einem katatonischen Zustand, ist nicht ansprechbar, kann sich nicht bewegen, kann gar nichts. Murdoch wird gefasst und als Teil seiner Strafe, er muss sich jetzt um 2D, also um Stuart, kümmern. So, hat er natürlich überhaupt keinen Bock drauf, macht nur Quatsch mit dem, zum Beispiel ihn wieder in ein Auto packen, Donuts auf der Straße, also mit dem Auto rumdriften und einen Unfall bauen. Bei diesem Unfall passiert Folgendes, Stuart wird durch die Frontscheibe des Autos katapultiert, landet auf der Straße, verletzt sich das andere Auge, was dann auch schwarz wird. Aber was passiert noch bei diesem Unfall? Sein katatonischer Zustand hört auf, er wird wieder wach und er kann singen. Und Murdoch denkt sich, verdammte Tat, der hat so eine engelsgleiche Stimme, ist übrigens die Stimme von Damon Albarn, so eine engelsgleiche Stimme, vielleicht ist das auch ein bisschen Selbstlob damit, aber nein, so eine engelsgleiche Stimme, das wird der Sänger meiner Band, das weiß, was wäre die größte Band der Welt wird. Der Vorteil von Murdoch ist, dass sich 2D, also Stuart, gar nicht daran erinnert, was passiert ist, also dass Murdoch eigentlich an allem schuld ist, weiß er gar nicht. Also von daher sagt er, ja okay, komm, dann sind wir in der Band, wir sind jetzt schon immer zumindest zu zweit. Dann kommen wir zum Drummer der Band, Russell Hobbs. Russell ist eigentlich Amerikaner, kommt aus Brooklyn, aus New York und musste mit ansehen, kommt eigentlich aus dem Hip-Hop-Bereich und musste mit ansehen, wie seine Freunde bei so einem Drive-By-Shooting, also bei einer Straßenschießerei, alle umgebracht worden sind. So, und diese Seelen seiner toten Freunde ergreifen Besitz von Russell, leben also in seinem Körper und deshalb hat er auch weiße Augen und auf diese Seelen in seinem Körper, kommen wir später nochmal zu sprechen. Ich gebe dann nochmal den Hinweis. So, aber es sind nicht nur die Dämonen seiner Freunde sozusagen in ihm gefangen, sondern in ihm wohnt noch ein viel, viel größerer Dämon. Davon weiß er aber nichts, natürlich nicht. Russell wird dann von seiner Schule geschmissen und er verfällt für 4 Jahre in ein Koma. Aus dem kommt er nur raus, nachdem ein Exorzismus diesen großen bösen Dämon aus ihm raus exorziert. Dann ist er wieder wach und seine Eltern sagen, nee, pass auf, das ist alles offensichtlich hier viel zu gefährlich für dich. Tote Freunde, Dämonen, es ist nicht die sichere Umgebung für ein Kind, das wollen wir nicht. Also schicken sie ihn einfach nach England. Ne? Und da arbeitete er in einem Plattenladen, bis Murdoch ihn mit einem Sack über dem Kopf entführt und in die Tonstudios, in die Kong-Studios entführt. Da kommen wir später nochmal drauf. Ja, Russell denkt sich, ja, das ist jetzt aber nicht so geil, aber das Tolle ist ja, Murdoch hat, warum auch immer, eine Hip-Hop-Maschine, die alle Hip-Hop-Beats dieser Welt umfasst. Und weil Russell ja Hip-Hop mag, denkt er sich, oh, das ist ganz cool. Und die Beats, die du hast, sind auch ganz cool. Okay, ich bin dabei. Also, Schlagzeuger auch gefunden.
Murdoch hat sich einfach alles gegrabt, was er kriegen konnte.
Er hat sich alles gegrabt. Nicht so nett eigentlich, aber naja, er hat ja...
Fiese Möp.
Eine fiese Möp. Aber er hat ja sein Ziel. Und ich meine, für die anderen wäre es natürlich auch nicht so schlecht, in der größten Rockband der Weltgeschichte zu spielen. Naja, okay, das heißt, wir haben jetzt Drums, wir haben den Bassisten, wir haben den Sänger. Fehlt bei einer Rockband die Gitarristin. So, und wie ist das passiert? Wie kamen wir zu dieser Gitarristin? Die erste Gitarristin war Paula Cracker. Paula Cracker war die Freundin von 2D, also von Stuart. War auch okay so, bis irgendwann Russell Murdoch mit Paula Cracker, der Freundin von dem Sänger, auf dem Klo erwischt hat, wie sie rumgemacht haben. So, ich habe erzählt, Murdoch wurde zweimal die Nase gebrochen. Russell fand das gar nicht cool, hat dann Murdoch noch 5-mal die Nase gebrochen, Paula Cracker aus der Band geschmissen und sie stand wieder ohne Darm. So, was jetzt? Plötzlich klopft es irgendwann an der Tür und ein fettes Paket steht vor den Kong-Studios. Also einfach so eine Holzbox, so eine Kiste, so eine, die per Schiff dahin kam. Und aus dieser Kiste springt eine kleine Gitarristin mit Gitarre in der Hand. Es heißt, sie soll einen Gitarrenriff gespielt haben, das klingt wie 200 Dämonen, die auf Arabisch schreien. Und sie endete dieses Gitarrenriff mit einem Karatetritt. Das ist so fucking cool. Natürlich bist du die Gitarristin dieser Band. Und damit, klick, boom, haben wir eine Band.
Und siehst du mal, wie wichtig auch die verschiedenen Beziehungsgeschichten fiktiv und nicht fiktiv,
ja,
so sind.
Unbedingt. Und wir wollen nochmal darauf hinweisen.
Das ist alles so der Anfang.
Wir wollen nochmal darauf hinweisen. Das Ganze, was ihr eben von Pat gehört habt, ist natürlich eine, wie du eben richtig sagst, fiktive Geschichte. Das, hinter all dem stecken die beiden, Damon Albarn.
Ganz genau.
Und Jamie.
Jamie, genau.
Und deren verrückte Köpfe.
Ja, unglaublich.
Und zu viel MTV.
Bianca, warum ist Gorillaz für dich ein Meilenstein?
Weil dieses Album, ne, wir hatten es ja schon 2001, das hat komplett meine aufgeteilte Musikwelt im Kopf auf den Kopf gestellt. Du hast schon sehr, sehr viel über das Jahr erzählt. Der iPod kam raus. Da war ich noch mit meinem Discman unterwegs, wahrscheinlich du auch, Pat. Ich war 17, CDs nach der Schule kaufen, beziehungsweise konnte man nicht kaufen, reinhören und nur Booklet gucken. War so ein Hobby von mir. Und das hat man dann mit Freunden gemacht. Und die neueste Musik, so ging es dir wahrscheinlich auch, habe ich entweder bei MTV und Viva entdeckt, so wie Damon und Jamie selber, oder im Lokalradio oder auch im Stöbern in den Geschäften. Weil wir uns ja nicht so gut kennen. Ich bin in Remscheid aufgewachsen. Das ist eine ganz kleine Stadt in NRW. Ja, ich, ja. 2001, das wird dich freuen, Pat, war ich so zwischen Skatepunk und A Skin of Tears aus Wermelskirchen. Aber auch die Kelly Family hatte eine riesige Fanbase in meiner Stadt, hat regelmäßig auf dem Marktplatz gespielt. Ich selber war irgendwo auch so dazwischen. Mehr Punk als Kelly, Chili Peppers Fan, aber doch auch schon ein bisschen Bravo Girl da drin. Also recht hybrid unterwegs. Auf dem Weg zum Indie Rock und allen The Bands, die man sich so vorstellen kann. Und auf diesem Weg kamen dann die Gorillas mit Clint Eastwood um die Ecke. So eine Band, die man in diesem MTV Pop-Wus erstmal gar nicht so verstanden hat, was sie will, was sie macht, was dahinter steckt. Man muss sich vorstellen, zu dieser Zeit, ne, wenn da so eine Band um die Ecke kam, die hatten keine echten Gesichter, nur Musik war da, nur Comicfiguren. Also ich habe das erstmal nicht kapiert. Also ich weiß noch, dass ich beim Musikvideo von Clint Eastwood an Mila Superstar gedacht habe. Diese japanische,
wow.
Oder?
Ja, das ist eine starke Brücke, aber okay.
Ich habe direkt daran gedacht, weil ich habe das früher geguckt, diese Volleyball-Anime-Serie. Und die war nämlich auch so kantig und so skizzenhaft gezeichnet, wie Jamie dann später die Gorillas illustriert hat. Und ich musste, okay, das vielleicht, ich sag's einfach, an Alvin und die Chipmunks denken. Ja? Das war nämlich die einzige virtuelle Band, die ich kannte. Zum Glück hat sich das geändert. Und ich würde sagen, heute sind die Gorillas ein Meilenstein. Deswegen auch, weil sie einfach unser Denken, nach welchen Regeln Musik funktioniert, wer sie wie macht, völlig revolutioniert haben. Ich finde, die Gorillas hatten uns durch ihre Offenheit für die Welt, durch das Verschwimmen der Genregrenzen und auch der unterschiedlichen KünstlerInnen, die mit den Gorillas seitdem gearbeitet haben, allen meilenweit was voraus und sie haben sich halt schon damals in einer total digitalen Zukunft bewegt, die uns allen da noch komplett unbekannt war. Also ich würde sogar sagen, so eine Art Metaverse. Die haben Avatare geschaffen in der Zeit, in der es Facebook und Co. noch gar nicht gab und wir zwei auf jeden Fall noch bei ICQ gechattet haben.
Oh ja, ich weiß noch meine Nummer. 1756745564.
Wow.
Kenn ich noch. Ja, ICQ-Kind. Ich habe bestimmt noch ein paar ungelesene Nachrichten, aber von wegen warum Meilenstein? Ich fand's also große, renommierte Künstler haben ihnen ja auch Tribut gezollt. Ich meine, Elton John hat mal gesagt, dass Damon Albarn der innovativste Künstler der letzten Jahrzehnte einfach ist. Und wenn das ein Megastar wie Elton John sagt, dann ist da zumindest mal ein Hauch dran.
Und hier ist der Opener von Gorillaz, Rehash. Mit Trip-Hop Grooves und akustischer Gitarre kommt man schon mal ins Album. Da wird schon von Anfang an klar, dass es keine Grenzen gibt, Bianca.
Und ab jetzt auch keine Grenzen mehr geben wird. Zumindest nicht in den nächsten 25 Jahren Gorillas. Ich finde ja, der Song ist so eine Art Wingman, Wingwoman des Albums. Nimmt dich so kurz an die Hand und sagt, komm mal rein, ich zeig dir mal, wie diese neue Musikwelt jetzt hier funktioniert. Und Rehash, wenn man sich das mal übersetzt, heißt so viel wie etwas wieder aufwärmen. Also genau das, was Popmusik angeblich laut Damon Albarn und Jamie Hewlett damals gemacht hat. Alte Ideen eben nochmal aufkochen, das Ganze dann neu zusammenrühren. Und genau darüber macht sich der Song dann lustig. So ganz laid back haben wir ja gerade gehört, diese Loosen, diese schlotzige Akustikgitarre, die sich so anhört wie... Ey, hier, Pat, geh mal kurz rüber, zeig dir mal kurz einen Riff, ne? Und diesen dubbigen Vibe von Dan the Automator, der das Album ja auch produziert hat. Damit so disst der Track so ganz leger die Popindustrie, die den Jungs ja damals ziemlich auf die Nerven ging. Und deshalb singt 2D auch, it's the money or stop. Also nimm das Geld oder hör einfach auf. Und in der Gorillas-Mythologie, wo du dich ja deep down auskennst, Pat, heißt das übrigens, dass die Lyrics aus Kühlschrankmagneten entstanden sind, die Murdoch Nichols beschriftet hat, auf einen Kühlschrank verteilt hat und 2D dann daraus einen Text einfach gebaut hat.
Das passt so toll in diese Geschichte einfach rein, was in diesen Kong-Studios alles noch fiktiv passiert sein muss. Das ist einfach, es muss unendlich viel sein.
Das Witzige ist, dass man über die wahre Entstehung der Songs jetzt gar nicht so viel erzählen kann.
Das ist tatsächlich so. Aber was ja auch so schön ist dann dabei bei Rehash, ist, sie machen sich darüber lustig, dass alles immer nur wieder aufgewärmt wird, während sie es damit unterlegen, dass es einfach mit einer schrammeligen Gitarre und so ein paar Trip-Hop-Grooves du einfach total easy eigentlich was Neues machen könntest, aber die Popkultur einfach sehr gut darin ist, ihren alten Schrott aufzuwärmen.
Ich meine, wir sagen es ja immer wieder, es ist ja Teil der Popkultur, ne? Altes wieder aufzuwärmen. War das nicht dein Professor, der das mal so gesagt hat,
Pat? Die Musikgeschichte ist eine Geschichte von Covern.
Apropos, lass es uns schnell hinter uns bringen. Du hast bei der Nummer auch an mich gedacht, Pat, gell?
Ja, weil ich habe gedacht, es gibt keine Folge ohne irgendeine Referenz zu dem B-Wort. ist ja bekannt. Und bei Rehash kommt später im Song auch noch so eine abgewandelte Sitar vor. Und natürlich, weil wir uns so gut kennen, habe ich natürlich instant an Norwegian Wood von den Beatles gedacht. Das ist damit für mich direkt zu behaftet. Wir hören noch mal rein in diesen Sound. Aber dann auch schon so träumerisch mit dieser Sita, die so gebändet ist in so einer Traumwelt, so wabernd darum.
Genau, schwebt so darüber. Als Reminiszenz
an die 60er. Und das passt für mich auch genau in diese Norwegian Wood-Zeit von den Beatles irgendwie.
Und da schließt sich auch wieder der Kreis, denn die Sita, die wird auch wieder auf dem neuen Album ja sehr gefeiert.
Ach ja, guck mal.
Da spielt Anushka Shankar, ne, die auch schon. Und da schließt sich dein Kreis mit den Beatles. Ich füge mich ein hier bei den Meilensteinen. Weil sie schon beim bekannten Tribute to George Harrison 2002 damit aufgetreten ist.
Wir hatten es ja schon davon, die Zusammenarbeit eines Musikers mit einem Grafiker und Comiczeichner hat, was die Weiterführung der Story des Albums im Bewegtbild betrifft, großes kreatives Potenzial freigesetzt. Wenn wir mal beim Album bleiben, natürlich hat das Cover-Artwork auch davon profitiert, Pat.
Ja, logischerweise, wenn eine Band auch aus einem Grafiker besteht, dann macht der natürlich das Cover. Ne? Das kam also natürlich von Jamie. Im Grunde genommen ist das eine Szene, über die wir später noch sprechen werden, nämlich ist es die Anfangssequenz des Musikvideos zum Song 19-2000. Also wir sehen darauf, die komplette Band sitzt in einem Auto, es ist so ein Mix aus Strandbuggy und einem Geländewagen der fiktiven Marke Jeep. Keine Ahnung, an welchem echten Autohersteller die sich dabei orientiert haben. Naja, also wir sehen die Band in einem Auto, sonst ist alles auf diesem Plattencover weiß, aber die Band und das Auto sind im Camouflage-Look, also im Tarnfarben-Look. Mhm. Ist natürlich auch wieder herrlich schräg. Auf der einen Seite ist alles im Tarn-Look, der ja nicht auffallen soll. Und dann ist aber das Einzige, was auf dem Cover überhaupt drauf ist. Und damit ist es eben wieder sehr auffällig. Ja. Das ist natürlich völlig absurd. Und wenn man es möchte, kann man es natürlich auch noch so interpretieren, dass die echten Künstler hinter den Gorillas versteckt bleiben. Ne, und die Fiktion quasi im Grunde genommen aufs Tablett gestellt wird. Das ist ja schon wieder kunsttheoretisch, was wir hier machen.
Unglaublich. Die Meilensteine gibt es auch in ARD Sounds und wer uns abonniert, verpasst keine Folge. So, jetzt geht's weiter mit dem dritten Track vom Album Tomorrow Comes Today. Und achtet mal drauf, hier klingt ein für das Album stilprägendes Instrument, welches einer anderen Band den Namen gab und welches bei den Meilensteinen schon des Öfteren von der Kollegin Katharina Heinius für Demonstrationszwecke genutzt wurde. Hier kommt Tomorrow Comes Today.
So geil laid back einfach. Ja. Und ich kann auch gar nicht sagen, macht mich der Song happy oder traurig. Ja. So eine ganz weirde Stimmung, finde ich.
Ja. Ich finde, durch diese Tranceartigkeit macht er mich sehr entspannt.
Ja.
Der ist wie, als wenn man bekifft irgendwo rumliegt.
Ich wollte es gerade sagen, es ist eigentlich gratis THC.
Ja, es ist, ich sehe auch so eigentlich im Grunde genommen, jemand liegt auf dem Bett, ist bekifft, starrt an die Decke und die Kamera zoomt so langsam raus.
Wow, ja, schönes Bild.
Und der Raum ist voller Dunst. Ich finde auch, es ist so eine Situation, wenn du nachts in der Dämmerung oder im Sonnenaufgang nach dem Club nach Hause läufst, also durch die Straßen und wenn so die Laternenlampen so runterfallen und du gehst genau da drunter in diesem Moment und hörst den Song.
Unglaublich,
oder
ja.
Wenn du an dem Morgen quasi, wenn das Instrument ist quasi, die Melodika ist quasi im Grunde genommen das, wenn die Sonne dich so ein Teil gerade blendet. Aber ja, nicht
du
unangenehm.
Hast das Wort gerade schon gesagt. Sehr gut. Tomorrow Comes Today war übrigens die vierte und letzte Single-Auskopplung von Gorillaz. Und das gesuchte Instrument, Pat hat es gerade schon erwähnt, war die Melodica, in Amerika umgangssprachlich auch Hupe genannt. Die Hooters haben sich das als Bandnamen zunutze gemacht. Bei den Gorillaz klingt es sie irgendwie aber sehr verrucht, irgendwie so gar nicht nach Kinderinstrument, vielmehr nach Bluesharp. Und das würde man dem Instrument eigentlich gar nicht so zutrauen. Wir kommen später nochmal auf diesen speziellen Sound zurück. Der Song war ja schon auf der Vorab-EP gewesen. Carpe Diem ist das Thema, also das Jetzt genießen. Aber irgendwie hat die Sache einen Haken und da wird es tiefgründig, Bianca.
Und deswegen lasst uns nochmal jetzt gemeinsam, wir waren ja schon mal drin, in den Kopf von Murdoch Nichols. Der hat nämlich zur Bedeutung des Songs mal in einem irischen Interview gesagt, ich zitiere, in diesem Song geht es darum, dass man denkt, man würde das Morgen ignorieren und heute Spaß haben. Man nimmt sich alles sofort. Das klingt nach einer großartigen Idee, bis dir klar wird, dass du dir damit eigentlich den heutigen Tag kaputt machst, weil du dir das Morgen schon jetzt nimmst. Also, da ist er, der Haken, ja? Wir nehmen das jetzt mal auseinander. Das heißt ja, wenn man ständig versucht, das Morgen vorzuziehen, verschwindet irgendwann das Heute. Also so verstehe ich Murdoch. Es ist aber auch ganz egal, wie du es interpretierst, denn wie er es gemeint hat, da sagt er dann später in diesem Interview noch zu, it's kind of deep anyway.
Ich habe das immer so verstanden, dass man, wenn man das Heute immer nur genießt, das Morgen ja das Heute von morgen ist.
Genau, da sind wir. Das kann sich jetzt jeder mal selber zusammenspinnen. Aber wenn man da mal tatsächlich auch noch in die Tiefen von Fanforen, Blogs und Reddit so reingeht, ne, da tun sich Sachen auf Interpretationen, ganz andere Welten. Deswegen lass noch mal ganz kurz zurück. Wir hatten schon dieses Gefühl von 2001, seltsame Zwischenzeit, Jahrtausendwende gerade her, Zukunft wird überall angekündigt, Internet, Globalisierung, neue Technologie, alles wird digital. Und irgendwie weiß keiner genau wie. Ne? Ein bisschen ist es auch das Gefühl von heute. Und genau darin badet auch Tomorrow Comes Today, denn da gibt es Interpretationen, die sagen, dass es darum geht, wie Technologie unser Leben übernimmt. Dann gibt es aber auch Gedanken, die mehr mit dem Albans Erfolg zu tun haben. Ich zitiere mal ein paar Fans, die sagen, es geht um Ruhm und Reue. Ein anderer sagt, ich denke, es geht um Paparazzi und darum, dass Prominente ihnen nicht entkommen können und versuchen, sich einzureden, dass sie nicht existieren. Es passt zur Textzeile, don't think I'm all in this world. Oder es gibt auch noch die Interpretation, 2D hat Selbstmordgedanken und wird in dieser Spirale niemals rauskommen. Andere wiederum meinen auch, es würde im Song darum gehen, Dinge einfach ganz easy aufzuschieben. Mhm. Was auf jeden Fall alle Ideen vereint, ist dieses Gefühl der bedrückenden einsamen Welt, die einfach an uns vorbeizieht, oder um es dann mit Murdoch wieder selber zu sagen, oder auch mit Pat, weil das hast du gerade erwähnt. Murdoch hat gesagt, ein Strahl dunkler Sonnenschein, West London in einem Glas. Aber mit diesem Gefühl, egal wie man es interpretiert, hat alles angefangen. Tomorrow Comes Today war die Visitenkarte der Gorillas. Und interessanterweise ist das aber, und das ist noch so ein kleines Add-on, ist es eine ältere Visitenkarte, eine verknitterte, würde ich sagen. Denn ursprünglich ist der Track ein Song, den Damon Albarn für Blur geschrieben hatte. Ach. Da hieß er noch I Got Law und ist als Demo auf der B-Seite vom Album 13 von 99 zu hören. Hören wir mal rein. Sich jetzt die flirrende Melodika und die Dub-Bassline dann dazu vorstellt. Ja. Hier klingt es ja fast wie so 8-Bit-Musik.
Ja, ist auf so einem Atari komponiert.
Ja. Dann sind wir wieder da, wo wir heute sind. Tomorrow Comes Today.
Pat, im Video zu Tomorrow Comes Today gibt es eine Referenz an den damals noch unbekannten Street-Art-Künstler Banksy.
Ja, das Video ist grundsätzlich, es ist wie so eine Art Fiebertraum irgendwie. Also wir sehen die gezeichneten Charaktere der Gorillas, die mitten im Londoner Stadtbild eingebunden werden, als wären sie Teil davon. Also die Verbindung zwischen realer Welt und digitaler, künstlicher Welt. Also wird hier Realität, Virtualität wird hier bewusst vermischt. Ist ja auch schon an sich schon wieder so ein Statement von denen. Und teilweise werden sie sogar so gut eingebettet, dass man sie im Video auch teilweise gar nicht erkennt, sondern man muss zwischendurch, muss ich mal Pause machen, um zu gucken, okay, wo ist in dieser Szene einer drin? Und dann hat sich da hinten im Schatten hat sich dann wieder Murdoch versteckt. Das heißt, du setzt dich wirklich damit auseinander, um eigentlich diese Verbindung dann rauszufinden. Das ist irgendwie schon spannend. Genau, und zwischendrin sehen wir dann eben auch eines der Kunstwerke von Banksy, der damals noch nicht so eine große Nummer war, wie er heute ist. Was sehen wir von ihm? Wir sehen eine Schablonenkunst mit einem Affen, der hat so eine Werbespruchschürze sozusagen. Und darauf steht, ich übersetze direkt mal, jetzt lacht ihr, aber bald haben wir das Sagen. Und das ist auf so vielen Ebenen so cool, weil es einfach, naja, zum einen das ausgemachte Ziel von Murdoch Nichols ist, in der größten Band der Welt zu spielen. Also jetzt lacht man vielleicht über die Band, aber sie werden die Größten. Das ist auf der Ebene schon mal cool. Und es ist ja auch schon wieder fast prophetisch, wenn man an heute denkt und sich vor Augen führt, dass das Künstliche im Grunde genommen die Kontrolle ja übernommen hat. Ja. Wenn wir an 2026 denken, mit KI, mit Social Media, wo so viel Fake ist, hat Total. Das schon sehr viel Prophetisches an sich, finde ich.
Das stimmt, ja. Staunt man. Musikalisch fällt mir neben dem hypnotischen Groove vor allem diese kleine Melodie der Melodika ins Ohr. Wir werden dem Instrument bei Clint Eastwood gleich nochmal begegnen. Diese Mischung aus unwiderstehlichen Grooves und diesen fast schon lieblichen Melodien, ist es das, was die Musik der Gorillas so faszinierend macht, Bianca?
Ja, auch, würde ich jetzt sagen. Wir haben ja schon viel Faszinierendes heute gehört. Aber vor allem die breite Spanne der Melodien und Instrumente, die auch Damon Albarn für die Gorillas immer benutzt hat bis heute. Der ist nämlich besessen von Instrumenten. Es gibt eine schöne Doku darüber, gemeinsam mit BBC-Moderator Zane Lowe, in denen die beiden wirklich viele Instrumente, Pedals, kleine Spielereien ausprobieren. Und er ist auch besessen von, das wissen wir ja auch mittlerweile, musikalischen Einflüssen rund um den Globus. Auch um der westlichen Musik immer wieder was entgegenzusetzen und um uns zu zeigen, was die Welt musikalisch eben alles zu bieten hat. Und auf dem neuen Album The Mountain tauchen wir ja auch direkt wieder ein, haben wir eben schon gehabt mit Anushka Shankar in die indische Musikwelt. Aber kommen wir zurück zu Tomorrow Comes Today. Du hast eine ganz einfache Melodika, du hast es ja schon gesagt. Das ist kein irres Instrument, ne? Kinderinstrument. Aber wenn du die richtige Idee hast, die richtig einsetzt, kannst du auch damit, wie wir seit dem Song auch wissen, die geilste Atmosphäre kreieren. Aber Damon Albarn, der ja oft dafür gehalten wird, dass es sein Markenzeichen ist, war nicht der Erste, der es benutzt hat. Vor ihm hat vor allem der jamaikanische Reggae-Dub-Künstler Augustus Pablo der Melodika zu ihrem Fame verholfen. Mhm. Wie hier im Song Java. Hören wir mal rein. Und es ist eigentlich Augustus Pablos Signature-Instrument. Ja. Damon Albarn kreiert aber mit dem gleichen Instrument, wiederum in Tomorrow Comes Today, diesen super hypnotischen und total vernebelten Sound, der dann ja auch zu einem seiner Markenzeichen geworden ist. Übrigens auch ganz egal, bei welchem seiner musikalischen Projekte. Benutzt hat er, kleines Beispiel habe ich noch, die Melodika zum Beispiel, auch auf seinem Album Mali Music, das er gemeinsam mit einigen malischen Künstlern in Afrika aufgenommen hat. Da hören wir auch mal ganz kurz rein.
So ein geiler Vibe einfach.
Fühlt ihr die Hitze?
Ja. So ein Simmern, man merkt so ein Simmern irgendwie. Ja. Ne?
Ich finde, es ist so ein, auch so ein aufwirbelnder Staub.
Ja, ja, und vor allem, die, wenn man so einen heißen Boden hat, wenn die Luft darüber so flimmert, genau. Das ist es für mich.
Dieser Song heißt Sunset Coming On und diese Emotionen, deswegen habe ich die Beispiele mitgebracht, kann eben dieses kleine Kinderinstrument, also die Melodika, die wir vielleicht, ich habe eine zu Hause, ich kann das nicht, wenn man sie halt richtig benutzt.
Ja, genau. Die Hooters, ich habe es vorhin schon erwähnt, haben sie ja auch immer eingesetzt. Da hat sie eher so einen spielerischen, folkigen Sound. Kommen wir zum eben schon erwähnten großen Hit von den Gorillas. Ja, hier ist Clint Eastwood.
Ach, dieses lethargische, nihilistische, was Damon Albarn da so macht, das ist einfach auch so geil.
Ich musste gerade an ein sehr trabendes, wasserlechzendes, altes Pferd denken, auf dem er sitzt.
Und durch die Hitze reitet.
Genau.
Und da im Hintergrund, wenn der Geist kommt, dieses klassische, krasse Honky-Tonk-Klavier auch.
Clint Eastwood, unglaublich cool gesungen und gerappt. Alle Instrumente und Gesang natürlich Damon Albarn und gerappt hat das Delta Funky Homo Sapien. Zuerst würde ich gerne klären, woher dieser ungewöhnliche Songtitel stammt. Clint Eastwood ist ja zuallererst mal ein Schauspieler, Cineasten, werden aber wahrscheinlich gehört haben, woher der Name des Songs kommt. Hat nämlich mit dem Werk des besagten Künstlers zu tun, Bianca.
Ja genau, der Song ist tatsächlich eine kleine Hommage an Clint Eastwood, genauer gesagt an die legendären drei Italo-Western der 60er, die er gemeinsam mit Regisseur Sergio Leone gedreht hat. Die Dollar-Trilogie. Filme wie Zwei glorreiche Halunken oder Für eine Handvoll Dollar, in denen Clint Eastwood jeweils total stoische, ja so richtig wortkarge Anti-Western-Helden spielt. Und diese Filme und vor allem aber auch die Musik natürlich von Ennio Morricone, die man sofort erkennt, hat Damon Albarn geliebt und kennen wir alle. Auch wer die Filme nicht gesehen hat, weiß sofort, wo er da steht.
Musik
Man will immer mitmachen, ne?
Ja, ja. Es geht nicht anders. Es gibt Sachen, da musst du mitmachen.
Das sind diese typischen Pfeifen, das total reduzierte, irgendwie da auch sehr staubige, hypnotische. Und genau diesen Morricone-Sound fand Damon so grandios, dass er die unbedingt für Clint Eastwood haben wollte. Und das hat er hingekriegt, dank der Melodica.
Unglaublich.
Ja, das ist auch so ein bisschen, als würde man die Melodica gerade so aus dem Staub lösen. Oder? Du hast gerade ja schon gesagt, klingt wie eine Bluesharp. Oder eben eine Mundharmonika. Also fast genau wie eben die Western-Instrumente bei Morricone.
Ja. Ja, es klingt wie so eine Mischung aus dieser Pfeife und einer Bluesharp. Irgendwie so, aber von der Stimmung her macht es eben genau das, ne?
Und es, wie im klassischen Western zieht er die Töne aus, so. Ja. Die sind so anschwellend irgendwie. Das ist dieses Bedrohliche, was dann immer, dieses Crescendo, was dann immer da reinkommt.
Bei Morricone ist das, glaube ich, so eine Tonpfeife, ein traditionelles Instrument.
Und was bei diesen Spaghetti-Western oder die Italo-Western ja irgendwie auch so schön ist, wir haben es ja eben bei Morricone gehört, das sind ja immer zwei Melodien, das ist ja im Grunde genommen schon so bluesig, irgendwie Call and Response. Ja. Immer wenn die beiden beim Stand-off sich gegenüberstehen, ist der eine das eine Instrument und der andere das andere. Und so kann man die wunderbar verbinden. Ja, genau. Das als kurzer kleiner Exkurs.
Pat, der Drumloop der Songs hat auch eine besondere, kuriose Geschichte. Ja, ist da der Lambada drin?
Es ist auf jeden Fall wieder so eine herrliche Geschichte, die einfach komplett ins Konzept der Band passt. Der Beat im Song, den wir gehört haben, den hat sich überhaupt nicht Damon Albarn überlegt, sondern da ist er wieder auf seine 10 Millionen Instrumente gekommen, die er zu Hause liegen hat. Also er hat nichts überlegt oder komponiert, sondern der stammt einfach genauso aus dem Drumcomputer aus den 80ern, aus dem Suzuki Omnicord 84, ja, das ist aus dem Jahr 1984 das Instrument und das ist das Preset mit dem Namen Rock 1. Es ist ein Knopf,
so absurd.
Du drückst drauf und du hast einen Welthit. Und was für ein geiles so Statement ist das wieder dabei, wenn du einfach die aktuelle Produkt-Popmusik glattgebügelt parodieren möchtest, kommentieren möchtest. Du nimmst genau das und machst damit einfach einen Welthit.
Großartig.
Ja, ist übrigens gar nicht so billig, dieser Drumcomputer, dieser Omnicord 84. Damals bei der Markteinführung hat er $200 gekostet. Heute, wenn man mal guckt, kurz Recherche eben, Kleinanzeigen, 800 Euro müsste man dafür inzwischen haben.
Wahrscheinlich ungefähr das Gleiche.
Für das Kultinstrument. Ja.
Und er hat auch im Vulture-Magazin gesagt, dazu, deshalb habe ich in den folgenden 20 Jahren so viele elektronische Instrumente gekauft, in der Hoffnung, dass das irgendwann wieder passiert. Ich meine, vielleicht haben wir unseren Höhepunkt einfach zu früh erreicht. Aber ja gut, für mich war es ja kein früher Höhepunkt, weil ich war ja schon 10 Jahre dabei.
Ja, es ist halt so geil. Also diese, man führt der ganzen Popkultur irgendwie diese Austauschbarkeit vor, ich drücke einen Knopf und schreibe einen Welthit. Ja. Was für ein besseres Statement in diese Richtung der Leute, die sie eigentlich kritisieren wollen. Kann ja nicht besser sein.
Nee. Pat, das Video hat 3 MTV Music Award Nominierungen bekommen, ist dann aber am Ende leer ausgegangen. Das Gefühl kennen wir bei Meilenstein so ein bisschen. Trotzdem ein legendäres Musikvideo mit vielen Anspielungen auf die Filmgeschichte.
Also mir war gar nicht bewusst, dass wir mal für einen MTV Music Award nominiert gewesen sind.
Radiopreis.
Aber okay, lassen wir mal so stehen. Spaß beiseite. Also ja klar, es gibt Anspielungen auf die Filmgeschichte. Das hören wir zum einen im Song selber, haben wir gerade drüber gesprochen. Aber die Filmreferenzen, die gehen direkt vor dem ersten Bild des Musikvideos los, denn da lesen wir: Every dead body that is not exterminated gets up and kills. The people it kills get up and kill. Also jeder tote Körper, der nicht vernichtet wird, erhebt sich und tötet. Die Menschen, die er tötet, erheben sich und töten. Und das ist eben ein Zitat aus dem Kult-Horrorfilm Dawn of the Dead von George Romero, dem Kult-Zombie-Filmregisseur überhaupt. Bei uns hieß der Film damals einfach nur Zombie oder Zombies im Kaufhaus. Ich finde, die lächerlichste, dumme Eindeutschung eines Filmtitels.
Das klingt irgendwie nach Marx Brothers, ehrlich gesagt.
Oh, ist das schrecklich.
Ja, naja, gut, also okay. Also deutsche Filmübersetzungen sind wir nicht so gut drin, egal. Aber Stichwort Zombie, das bleibt. Wenn die Band dann im Video, im Musikvideo auftaucht, hat Sänger 2D ein Shirt an, auf dem ein großes T ist und da drauf steht Virus. Oh, ich bin ja Videospielfan, ne? Und das T-Virus kommt in dem Videospiel und in der Filmreihe Resident Evil vor. Es ist nämlich genau das Virus, was diese mega aggressiven Zombies erschafft.
Toll. Ich liebe diese Verbindungen.
Es ist so toll. Und das ist wieder so, es ist einfach so ein 360 Grad in alle Richtungen, wird alles genommen, der Popkultur und auseinandergenommen und kommentiert. Also, die Szenerie im Video verändert sich dann, also die Band wurde eingeführt sozusagen. Und nach entsteht da, wo die Band spielt, einfach ein Friedhof. So, und weil wir über Zombies reden, gibt es natürlich auch Zombies, aber es sind halt nicht irgendwelche Zombies, sondern es sind Gorilla-Zombies, natürlich! Also da haben wir wieder die Band natürlich logischerweise auch mit drin. Und die Zombies bewegen sich auch nicht einfach irgendwo, nein, die tanzen. Und die tanzen so wie bei Michael Jacksons Thriller-Video. Es ist fantastisch. So, aber jetzt komme ich...
Einfach mal eine Stunde zu lang MTV geguckt.
Ja, es ist schlimm. Aber jetzt komme ich weg von den Filmen zu, was habe ich vorhin angekündigt? Wir reden nochmal über die toten Freunde von Schlagzeuger Russell Hobbs. Denn jetzt sind sie nämlich dabei. Denn die Zombies sind da, die Zombie-Gorillas. Und aus Russell kommt plötzlich eine weiße Wolke und wir sehen einen riesigen Geist eben von einem seiner toten Freunde. Und der fängt dann jetzt an zu rappen. Oh, das waren ja alles Hip-Hopper, die sozusagen damals mit dabei waren. Also natürlich wird hier gerappt. In diesem Fall die Stimme von Del the Funky Homo Sapiens. Der war übrigens Teil der Hip-Hop-Gruppe Deltron 3030. Und was haben die vorher so gemacht? Nein, weil Damon Albarn nimmt sich natürlich nicht irgendeinen bekannten Rapper, sondern nimmt sich Leute, die genauso crazy genial verrückt sind wie er selber. Also Deltron 3030, das ist eine Hip-Hop-Gruppe, da war auch Dan the Automator dabei, der das Album ja auch mitproduziert hat. Und die haben ein gleichnamiges Album gemacht, Deltron 3030. Das war kein normales Hip-Hop-Album, das war eine Hip-Hop-Oper. Also eine Oper, also die hat im Jahr 3030 gespielt, also weit in der Zukunft und erzählt von einem Superhelden, der die Welt von den bösen Großmächten befreit. Es passt alles so herrlich zusammen, es ist so bekloppt und so genial.
Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das ist für den Frank so eine Therapiestunde für unsere Generation.
Ja, wir müssen ja alles loswerden.
Ja, erzählt mal, was euch bedrückt. Ach Mensch, das ist so crazy. Also ich bin schon ganz dummelig im Kopf, aber es ist wunderschöne Musik dabei rausgekommen, unglaublich. Kommen wir zu Rock the House, er war die dritte Single aus dem Album und hier rappt nochmal Del the Funky Homo Sapien.
Es klingt für mich persönlich wie die schönste Fahrstuhlmusik der Welt.
Ja, oder so eine Happy-Go-Lucky-Szene aus dem 70er-Jahre-Werbespot.
Ja.
Ich musste auch sehr oft an Barry White denken, weil dadurch bin ich mit meinen Eltern mit einem Disco-Vibe so aufgewachsen, weil die sehr viel 70er-Mucke gehört haben. I know you like that, you wanna try that, it's like a flashback, so shake your ass crack. I got the boss to rock the saucer, funk a blueser, any groove to make you move, cause taking you to another landscape is my mandate. I'm highly animated, even though I'm decomposing, so if you're
das Ganze wieder gebrochen durch diese komplett schräge. Ist das eigentlich auch eine Melodika? Nee, was ist das?
Eine Flöte,
ja.
Vor allem eine wunderschön schräg gespielte Flöte. Ja. Man hätte sie natürlich als ganz normal im Pop gut spielen können, aber es ist ja auch hier wieder ein Kommentar der Popmusik und deshalb ist sie eben so wunderbar nicht perfekt und leicht schräg toll.
Rock the House, Bianca, ein Song, den du gerne dabei haben wolltest, wegen der vielen Hip-Hop-Bezüge darin.
Ja, und der macht auch Spaß. Wir haben gerade schon die Flöte gehört. Das macht doch total Spaß. Und ich finde, es ist wirklich der auch der sonnigste Moment auf dem Album. Und ich musste da neben Barry White immer an einen ganz bestimmten Song denken. An wahrscheinlich den allerersten Hip-Hop-Song, den ich wirklich als sehr positiv damals wahrgenommen habe und von dem ich total geflasht war. Jurassic 5 mit Concrete Schoolyard. Hat mir mein bester Freund damals auf CD gebrannt. Now I'ma say this one time, boy, and that's my word. We rock the shot to knock fire through the Hindenburg. The contribution is clear. You add water to bone and get the Jurassic vibe on the microphone. Now if you like the tone and how the harmony's done and the sucker MC's die before they begun. Well, I'd like to know if you got the notion. Cause we're number one. I'm not trying to say my style is better than yours. I'm just on some other shit. Und erst jetzt, als ich mich wieder mit den Gorillas beschäftigt habe, leuchtet mir auch ein, warum ich sowohl Concrete Schoolyard wie auch Rock the House so liebe. Denn beide Songs, die kommen aus derselben kalifornischen Alternativ-Hip-Hop-Schmiede der späten 90er. Mhm. In der war Funk am Start, Humor, Oldschool-Beats. Das war wieder ganz groß. Und wir hören es ja auch, das Ganze ist so ein bisschen verspielt, funky, das ist nicht hart, das ist kein Gangster-Rap. Und das liebt nicht nur ich, sondern das hat auch Dan the Automator geliebt, Produzent der Gorillas. Wir haben es ja gerade schon von Pat gehört. Und diese Blazer-Riffs, diese entspannten, dieser Vibe kommen da genau auch aus der Schule, wie auch eben Del the Funky Homo Sapien, der durch Dan ja zu den Gorillas gekommen ist. Der, also Del the Funky Homo Sapien, der gehörte nämlich zur gleichen kalifornischen Crew, wie eben auch Produzent, der schon vorher mit ihm eben dieses besagte Album Deltron 3030 produziert hat. Mhm. Und außerdem ist er auch noch der Cousin von Ice Cube. Und wir kennen ihn auch noch, also aus Deutschland ist das ein Begriff, weil für uns war es in dieser Zeit ein One-Hit-Wonder. Und wenn ich jetzt sage, ah, welcher Track war's?
I forgot my favorite man sitting over there. His name is
Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina.
Mr. Doubleina. Und egal wie man diesen Track jetzt findet, One Hit Wonder, Humor hat er. Ja. Und hat ihm ja was gebracht, dass er den gemacht hat, wo er dann am Ende gelandet ist.
Ja. Ich sitze hier nur Kopfschütteln, aber es ist so.
Es ist ein so riesiges Universum, was da sich rund um die Gorillas spinnt, ob real oder fiktiv, das kriegt man fast schon gar nicht mehr auseinander. Pat, wie bei einer virtuellen Band typisch, weiß man ja immer nicht so genau, und das meine ich ja gerade, welche Geschichten nun fiktiv sind und welche sich tatsächlich ereignet haben. Eine angebliche Plagiatsklage ist die Grundlage des Musikvideos, und dann gibt es da noch die Behauptung, Murdoch hätte den Song bei einer Verlosung gewonnen. Nein, ich gehe jetzt mal davon aus, das ist alles die fiktive Geschichte.
Also, ich glaube auch, dass es alles grundsätzlich sehr, sehr fiktiv ist, aber wie du schon sagst, es ist wirklich schwierig. Wir haben uns ja wirklich in diverse Sachen hier eingegraben und die dann ausgegraben, und es ist teilweise wirklich schwer zu sagen. Also zu der Klage, die du sagst. Es ist bei den Gorillas und dem Ganzen drumherum natürlich unglaublich schwierig zu sagen, was ist jetzt Teil der Fiktion, was nicht, wo hat man vielleicht was her. Also bei der Plagiatsklage, die es angeblich gegeben haben soll, die kommt von einer Band, die heißt Monkey Tennis. Monkey, Gorillas, naja, auch ja nicht so weit weg. Klingt schon verdächtig. aber das soll dann die Inspiration gewesen sein für das Video, weil die Band diese Klage so wahrgenommen hat, als, ich zitiere mal, als würden Kugeln auf sie abgefeuert werden. So, was passiert eben in diesem Video? Genau, da wird die Band beschossen mit Kanonen, die gefüllt sind mit Billardkugeln. Sie weichen teilweise aus, Funky Homo Sapien, wehrt Sachen ab, dann werden sie vielleicht doch getroffen. Aber das ist genau das, was da drin thematisiert wird. Eigentlich sollte der Song laut der Biografie Rise of the Ogre auch eigentlich gar nicht aufs Album kommen, aber Murdoch hat in dem Interview erzählt, also in der Biografie, dass er eben den Song bei einer Verlosung gewonnen hat, aber eigentlich waren sie irgendwie alle gar nicht so zufrieden damit. Naja, man hat ihn doch draufgepackt. Also alles sehr verworren, alles sehr, sehr kryptisch.
Murdoch hat auch mal behauptet, er hätte den Song geschrieben, während er betrunken im Studio rumhing.
Siehst du? Auch das passt alles wieder da rein. Siehst du, selbst diese virtuelle Band erinnert sich selber gar nicht dran, wie sie zu diesem Song gekommen sind. Es ist völlig schräg. Aber wie gesagt, eine Sache möchte ich noch zum Musikvideo sagen, weil wir so viel über Filmanlehnungen sprechen. Am Anfang des Videos zu Rock the House, da sehen wir Noodle, also die Gitarristin, auf einem Dreirad durch die Gänge der Kong-Studios, also der Tonstudios der Gorillas fahren. Und die Kameraführung, die erinnert doch irgendwie alles schon sehr, sehr stark an die Szene aus Shining, in der der kleine junge Danny auch auf seinem Dreirad durchs Haus fährt, und am Ende gibt es dann dieses Exit-Schild und dann sind da diese beiden gruseligen Mädchenzwillinge, die mit ihm spielen wollen.
Oh, das war jetzt sehr authentisch. Ich krieg Angst.
Und das ist halt irgendwie da auch schon wieder. Da ist auch schon wieder eine Filmanlehnung drin, und auf Shining kommen wir später auch nochmal zurück.
Heieieiei. Also ich sag's nochmal für euch da draußen, wenn euch das jetzt alles zu komplex war, wir machen ein paar Shownotes, in denen ihr euch ein bisschen orientieren könnt in diesem wirklich völlig verrückten Kosmos. Machen wir natürlich auch die Videos dazu. Die zweite Single von Gorillas war 19-2000, ganz schön sperriger Titel, oder Get the Cool Shoeshine genannt, war Platz 6 in UK. Und die Fans in Neuseeland fanden die Nummer besonders cool, Platz 1 dort. Und ihr hört sie hier schon im Hintergrund, das Sounddesign ist wirklich sehr speziell in diesem Song, aber auch unglaublich witzig. Musik
The world is spinning too fast. I'm on that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down. You must make your own shoes.
19-2000, Pat, was ist das wieder für ein verrückter Sound da drin?
Ja, das Gehupe, was wir da hören, das passt auf jeden Fall mega gut zum Musikvideo, denn sie fahren Auto, ich erzähl's gleich. Also das Ding ist ja, das ist eigentlich ist es eine super, super einfache Melodie. Dieses verrückte Hupenriff besteht eigentlich nämlich nur aus 4 verschiedenen Tönen, die hin und her geschoben werden. Also kompositorisch gesehen ist das wirklich Popmusik-Grundkurs. Da ist passiert nichts Besonderes, aber das macht den Song ja auch gar nicht aus, sondern es ist ja tatsächlich eigentlich dieser verrückte Hupensound, der so crazy klingt, der das den Song halt eben so albern macht. Natürlich macht er das, ist ja auch von
Alban.
Damon Albarn.
Oh Scheiße, jetzt habe ich dir den Gag geklaut.
Naja, das ist ja okay. Der lag ja quasi auf der Straße. So. Also inhaltlich passt, ne, zum Titel von wegen Jahrtausendwechsel und so weiter. Inhaltlich setzt der Song sich eben genau mit dieser Jahrtausendwende auseinander, mit dem Wandel. Und symbolisch davon hat man halt das ganze wilde Lifestyle-Marketing der Zeit ein bisschen auf die Schippe genommen. Als Symbol halt dann die Sneaker von damals. Also auch im Text geht es eben um die Sneaker und den coolen Schuhschein, also diesen tollen Schuhglanz, den man haben möchte. Aber eigentlich ist dann auch wieder die Aufforderung, doch nicht in diesen Trends stecken zu bleiben, sondern seine eigenen Fußabdrücke wieder zu hinterlassen. Und das klingt ja tatsächlich schon fast, ich will es gar nicht sagen, aber fast wie eine seriöse Botschaft der Gorillas. Und wir reden über vieles wirres Zeug, aber das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Naja, und du hast schon gesagt, der Titel, der inoffizielle sozusagen, ist passend dazu, der ständig wiederholt wird in der Hook, Get the Cool Shoe Shine. Also hol dir auch den coolen Schuhglanz.
Weil du gerade gesagt hast, der Titel ist so sperrig, ne?
Ja.
Es gibt eine kleine Anekdote dazu. Zum Jahrtausendwechsel in England gab es so die Frage, wie nennen wir das Jahr 2000? Bei uns war das ziemlich klar, aber da war die Frage 2000 oder 2000. Daraus haben die Gorillas dann 19-2000 gemacht, weil Damon auch diese Idee, das so in Zahlen zu fassen, skurril fand und da wieder eine Hommage dran gemacht hat, das so ein bisschen cartoonhaftig darzustellen. Und da hört man auch mal Mio Hatari, nur mal, wenn es darum geht, die Kollabos aufzuzählen.
Das war ja, oder ist seit jeher natürlich eine Spezialität. Damon Albarn ist das Mastermind musikalisch, aber er holt eben, wie wir es eben gesagt haben, immer die tollsten und unterschiedlichsten Musiker ins Studio, zumindest im Studio diese fiktive Geschichte mit realer Musik zu untermauern.
Und wer ist hier bei diesem Song auch noch mit dabei? Tina Weymouth.
Ja.
Das sagt kaum einem was, aber die war bei den Talking Heads dabei. Bassistin der Talking Heads war sie.
Gründungsmitglied auch.
Ja. Gründungsmitglied, genau. Und war hier auch noch mit ihrem Ehemann dabei, Franz, war auch noch mit dabei. Also auch da schon. Auf dem ersten Album sind noch nicht so monströs viele Kollaborationen mit dabei. Das wurde immer mehr. Mhm. Jetzt gerade bei The Mountain ist es unglaublich viel, wo Anushka Shankar, hast du eben schon genannt, Bobby Womack dabei ist und so weiter. Also wirklich, wirklich viele große Künstler. Da ist es noch ein bisschen reduzierter, aber Mio Hatari ist öfter auf dem Album zu hören. Sie ist quasi die Stimme von Noodle, wenn die singt. Also in diesem Fall halt die Hook ist das Mio Hatari und aber ansonsten auch noch ein paar verrückte Leute im Hintergrund halt einfach.
Und hier singt Tina auch, ne? Das sind so die...
Hier macht die Backing Vocals,
genau.
Pat, im Vorgespräch habe ich gemerkt, dass dich der Elch im Video zu 19-2000 besonders interessiert hat oder es dir angetan hat.
Ja,
so.
Und dieser Elch ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs.
Der Elch ist die Spitze des Eisbergs.
Ja, der Elch ist die Spitze des Eisbergs. Ja. Naja, es ist einfach nur, wie gesagt, ein weiterer Punkt auf dieser langen Liste der Verrücktheiten, die in diesem Musikvideo stattfinden. Also eine Mini-Zusammenfassung mal kurz. Die Band steigt in einen abgefahrenen Mix aus einem Strandbuggy irgendwie ein. Eben in die Karre, die wir vom Plattencover kennen. Also diesen Strandbuggy im Tarnfarben-Look. Und dann ballern sie über einen Highway, der nur von ihnen befahren wird. Sie sehen UFOs, die sie verfolgen, eine Tankstelle in die Luft jagen. Sie springen über Abgründe, auf denen ein Affe sitzt. Eben begegnen sie auch diesem riesengroßen Elch und am Ende wird das Auto durch abgelenkte Raketen zerstört.
Das klingt aber auch schon alles ein bisschen nach Game, oder? Nach Videospiel.
Ja, vor allem, es fühlt sich ja auch so ein bisschen so an, wenn man sich es anguckt. Wir haben vorhin drüber gesprochen und Bianca, du hattest auch eine ganz crazy Assoziation zu dem Song und zu dem Video.
Ja, ich finde, das hört sich da schon so digital an und ich versetze mich dann in so eine Super Nintendo, Super Mario Zeit, wie man zockend da sitzt und Mario die Jumps so macht, ne? Ja. Jump'n'Run.
Und das passt ja auch irgendwie super zu diesem Video. Und es gibt natürlich, das ist ja das Kuriose und das Coole an den Gorillas, es gibt immer einfach unfassbar viel zu entdecken. Immer neue Sachen. Zum Beispiel hier die Straßenschilder, die dabei sind. Also sie fahren ja auf einem Highway, da sind Straßenschilder. Was steht zum Beispiel auf diesen Straßenschildern? Die wollen uns führen zum Camp Crystal oder zum Overlook Hotel. Das Overlook Hotel, da sind wir nämlich wieder da. Wo ist das? In welchem Film? Genau, wir sind wir bei Film. Genau, das ist das Hotel aus Shining. Und das Camp Crystal Lake ist auch eine Filmassoziation, eine Filmhinweis, nämlich auf die Horrorfilmreihe Freitag der 13. Wir erinnern uns an Michael Myers, die Eishockeymaske und die Machete, auf diese Horrorfilmreihe aus den 80ern. All das steckt immer wieder in so ganz vielen, ganz kleinen Details in den Videos von den Gorillas mit dabei. Und eine Sache, die mir noch spontan einfällt, Murdoch fährt dieses Auto und ihr kennt das, wenn so coole Leute so einen Zahnstocher im Mund haben, ne?
Oh ja.
Hat er auch, aber er hat keinen Zahnstocher im Mund, er hat ein Streichholz im Mund. Was auch immer er damit anzünden möchte. Aber solche kleinen Sachen, die du immer wieder entdecken kannst. Und das finde ich so geil bei den Gorillas und bei Damon Albarn und bei Jamie, dass du all diese Geschichten, es wird nicht langweilig. Und weil umso mehr du dich beschäftigst, umso tiefer du einsteigst, umso größer wird die Welt, die sich dahinter verbirgt.
Bianca, was ist für dich das Vermächtnis vom Gorillas-Debüt Gorillas?
Das ist jetzt schwer. Aber ich versuche mal mit Damon Albarn selber anzufangen. Der hat mal gesagt, er ist der Pop-Nostradamus. Ich würde das ausweiten auf die Gorillas selber. Und aus heutiger Sicht ist es total irre, was da entstanden ist. Und für mich hat dieses Album tatsächlich zwei Dinge ziemlich früh verstanden. Zum einen die Idee eben, wir haben die ganze Zeit drüber geredet, von virtuellen Identitäten. Als das Album rauskam, ne, müssen es immer wieder, glaube ich, in den Kopf holen.
2001.
Wir haben MTV geguckt, Viva, sind in Plattenläden gegangen, haben CDs gekauft. Da war Identität noch ziemlich analog. Und dann kommt da plötzlich eine Band, die eigentlich gar nicht existiert und aus Comicfiguren besteht. Und wenn man das heute hört, finde ich, im Zeitalter von Social Media, von Avataren, merkt man erst, wie krass wirklich visionär das war. Ja. Und das Zweite ist, dieses Album hat uns auch allen gezeigt, dass es in der Musik wirklich keine musikalischen und auch kulturellen Grenzen gibt. Da ist Hip-Hop und Dub neben der Sitar aus Indien, dann gibt es wieder Indie und Elektronik. Alles gleichzeitig und niemand fragt wirklich, ob das zusammenpasst, denn der Beweis ist ja seitdem da. Die Gorillas gibt's bis heute.
Ja, unglaublich. Pat, hast du dem was hinzuzufügen?
Oh, ich habe noch ein bisschen was zu sagen, ausnahmsweise mal am Ende. Nein, aber ich kann mich natürlich an allem, was Bianca sagt, anschließen, aber ich finde diesen Gedanken der Band der Gorillas einfach so cool. Das war ein komplettes Medium, eine komplette Branche kommentiert und dann selbst in dieser Branche einfach gigantisch groß wird in dem, was sie eigentlich ja auf die Schippe nehmen. Und ich finde so eine Instanz in der Popkultur einfach total geil, weil es, als die Band gegründet worden ist, die ganze Szene reflektiert hat und in dem Sinne finde ich Damon Albarn, Jamie Hewitt und die Gorillas einfach sowas wie so ein Till-Eulenspiegel der Popmusiklandschaft, der Popmusikwelt der Anfang der 2000er und mit all diesen Anspielungen, du hast es gerade gesagt, heute immer noch eine absolute Berechtigung hat oder noch mehr absolut aktuell ist und immer noch weiter kommentiert und einfach an Bedeutung einfach gar nicht verliert. Und das Ding ist ja, diese Gorillas, wir haben es an ganz vielen Punkten gemerkt, sind kein reines Musikprojekt. Natürlich nicht. Es ist ein Grafiker, ist Teil sozusagen der Band dahinter. Das ist ein 360-Grad-Kunstprojekt, das immer wieder die Grenzen sprengt. Du hast von Universum gesprochen. Ja, 100%. Ja. Die Gorillas sind ein Universum. Als Beispiel noch, worüber es noch hinausgeht. Ihr kennt vielleicht noch das Format, weil wir gerade über MTV gesprochen haben, MTV Cribs.
Yes.
Das war das Ding, wo Promis ihre verdammten Prunkhäuser gezeigt haben und du gedacht hast, das will ich auch, werde ich mir aber nie leisten können. Die Gorillas haben ein MTV Cribs. Wie cool ist das? Murdoch führt die Leute durch das Studio, durch die Kong-Studios durch. Das ist im Fernsehen. Das, was sie eigentlich auf die Schippe genommen haben, die haben das selbst gesagt, okay, es ist so cool, wir spielen es trotzdem irgendwie. Und das Tolle ist ja, das hört ja da nicht auf. Wir können unendliche Beispiele machen. Es gibt eine fiktive Biografie, Rise of the Ogre, über die wir gesprochen haben. Es gibt Interviews von einer Band, die es gar nicht gibt, wenn wir auf die Website des Studios gehen, des Tonstudios, der Kong Studios. Das ist keine normale Website, nein. Wir landen in einem Setting vom Song Clint Eastwood und wir müssen uns mit einer Schaufel den Weg durch Zombie-Gorillas zu den Kong Studios kämpfen in einer Ego-Shooter-Perspektive. Und am Ende landen wir in den Studios und können diese besichtigen, wo wir dann auch wieder das Auto von diesem Cover in der Garage stehen haben.
Gleich explodiert er.
Also in diesem wirklich, wirklich riesigen Gorillas-Universum gibt's immer was Neues zu entdecken. Und was mich völlig fertig macht, Es ist nicht auserzählt. Es geht immer weiter. Es gibt noch so viel zu entdecken.
Heißt, wir treffen uns ganz bald wieder.
Ich kann nicht mehr.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bevor wir hier alle zusammenbrechen, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Aber erstmal vielen Dank, Bianca. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, Pat. Das war wieder sehr aufschlussreich. Und ich brauche jetzt erstmal einen Moment Ruhe.
Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Bis bald.
Bis bald.
Grüßt euch, ich bin die Toni.
Ich bin die Kadi.
Und ich bin die Lisa. Und wenn du für die Berge brennst, bist du bei uns genau richtig, bei den Bergfreundinnen. Bergfreundin ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Wir knüpfen uns einen Monat lang ein Thema vor und betrachten es jede Woche aus einer ganz neuen Perspektive.
Von F wie Freiheit über K wie Körperbilder bis Z wie Ziele. Wir nehmen euch aber auch mit zu unseren großen Abenteuern, wie unserer Alpenüberquerung oder der Bikepacking-Tour nach Paris, die ihr auch in der ARD-Mediathek sehen könnt.
Und nicht nur das, wir treffen auch Bergsportlerinnen, geben handfeste Tipps und erzählen richtig spannende Geschichten vom Berg. Den Bergfreundinnen-Podcast gibt's jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es sonst Podcasts gibt. Und außerdem findet ihr uns auch auf Instagram unter, ihr könnt es euch vielleicht denken, @bergfreundinnen.